Hallo und herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban. Ich begleite dich durch deine Kinderwunschzeit. Ich sorge dafür, dass du im Vertrauen bleibst, dass du mehr in die Gelassenheit kommst und dass du diese Lebenskrise für dich nutzen kannst und dass du durchhältst, bis du dein gesundes Kind endlich in den Armen halten kannst. Und heute habe ich jemanden bei mir in dieser Podcast-Folge, dessen Geschichte mich wirklich, wirklich bewegt hat. Und ich sage das nicht einfach so, sondern ich fühle es aus ganzem Herzen. Und zwar die liebe Uarda. Uarda ist approbierte Apothekerin und Kinderwunschberaterin und sie hat selbst einen langen, schweren Kinderwunschweg hinter sich. Mehrere künstliche Befruchtungen, mehrere Fehlgeburten, die letzte in der 21. Woche. Und irgendwann haben ihr die Ärzte gesagt, das wird nichts mehr, sucht euch einen Alternativweg. Und heute hat Uarda einfach 4 Kinder, 2-mal Zwillinge. Und sie hat aus dieser Erfahrung etwas gemacht, dass andere Paare nicht alleine durchgehen müssen, was sie durchgemacht hat. Und vor allem auch hoffentlich schneller ans Ziel kommen. Und was mich an Uarda einfach so fasziniert, sie schaut sich wirklich alles an. Sie schaut sich die Paare ganzheitlich an. Die Befunde, die Diagnostik, Ernährungssupplements, den ganzen Versuchsaufbau quasi in der künstlichen Befruchtung. Und sie findet dabei Dinge, die vielleicht auch diagnostiziert wurden, aber vielleicht nicht immer behandelt. Dinge, die im System einfach untergehen. Gar nicht, weil die Ärzte das da nicht wollen, sondern weil das System keine Zeit lässt, es nicht zulässt. Und ja, dieses Gespräch mit Uarda hat mich ehrlich gesagt sehr berührt und ich glaube, du wirst es genauso erleben. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und solltest du dir etwas aus diesem Podcast mitnehmen und du sagst, hey, das war jetzt richtig hilfreich für mich, dann hinterlass mir bitte, bitte, bitte auf Spotify oder Apple Podcast oder auch gern bei YouTube, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung. Ich glaube, bei YouTube geht es nicht, aber naja, du weißt, was ich meine, damit noch andere Frauen diesen Podcast viel leichter finden und ja, sich auch begleiten lassen und auch diese Unterstützung bekommen, wie du sie bekommst in diesem Podcast. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Uarda, schön dich zu sehen, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig, du bist so eine tolle Frau und ich freue mich, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen können und ja den Hörerinnen einen Mehrwert bieten können mit deinem Sein, mit deinem Wissen und ja, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch total. Und ja, vielen Dank für die netten Worte.
Uarda, stell dich mal so kurz vor. Wer bist du? Woher kommst du? Wie lebst du? Was machst du, damit man so ein bisschen ein Bild von dir bekommt?
Ja, also ich bin die Uarda. Ich bin vierfache Mama inzwischen, war aber auch im Kinderwunsch. Ne? Wir hatten insgesamt etwa 5 Jahre Kinderwunsch und es war sehr intensiv, würde ich sagen. Also wir hatten in der Zeit zahlreiche künstliche Befruchtungen, leider auch 4 Fehlgeburten. Und ja, ich hatte dann aber doch noch das Glück, Kinder zu bekommen. Also ich bin heute vierfache Mama und habe dann 2022 haben wir 2-mal Zwillinge bekommen, zu Beginn des Jahres und am Ende des Jahres. Und das muss ich vielleicht noch dazu sagen, von der Ausbildung her bin ich Apothekerin. Und in unserer Kinderwunschreise war das so, dass man am Anfang irgendwie gesagt hat, na, das ist total easy bei euch. Und dann wurde es immer schwieriger und irgendwann wurden wir entlassen mit den Worten, das wird nichts mehr, sucht euch einen Alternativweg. Und wir wollten damit abschließen, indem wir die Gewissheit haben, dass wirklich alles betrachtet wurde. Das heißt, ich habe das gemacht, was ich so ein bisschen, was ich gelernt habe. Und habe unsere Befunde doch nochmal gesichtet, einen Therapievorschlag gemacht und den sind die Ärzte mitgegangen. So haben wir unsere Kinder bekommen und nachdem das alles dann bei uns, nachdem wir angekommen sind als Eltern, vielleicht so, weil es hat sich nie gelegt, es wurde immer chaotischer, wurde ich dann immer wieder angefragt, ob ich Paare nicht an die Hand nehmen kann. von den Ärzten, die uns kennengelernt haben. Und seitdem mache ich die Kinderwunschbegleitung. Ich begleite Paare im Kinderwunsch, die quasi das durchleben müssen, was wir, also wir insgesamt, ne, ihr ja auch, leider erleben mussten.
Ich finde, also für dich ist es natürlich einfach Teil deiner Biografie und deiner Erfahrung. Und ich weiß, wie das ist, dass man dann so denkt, ja, das ist ja irgendwie ganz normal. Ja, wir hatten Kinderwunsch, jetzt haben wir halt 4 Kinder. Ich möchte noch mal ganz kurz highlighten, wie krass das einfach ist, dass du von sie werden nicht schwanger oder ne, sie, na gut, schwanger werden konntest du, aber auch nicht das Kind behalten. Ne? Also sie werden nie gesunde Kinder haben von, du hast jetzt 4 gesunde Kinder. Also völlig verrückt finde ich das tatsächlich.
Ja, es ist
Ja.
auch verrückt. Also es ist auch heute noch so, wenn ich die Zeit habe, darüber nachzudenken, dann bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das alles so greifen kann. Also ich beobachte manchmal die Kinder und denke mir, wie krass, das sind jetzt einfach meine Kinder und das sind ja schon 4 Jahre vergangen. Also ich bin ganz froh, dass wir das alles so gemeistert haben, dass wir so durch die Zeit gekommen sind. Ne? Man muss dazu sagen, es hat am Ende niemand damit gerechnet, weil es wirklich so schlimm war. Ne? Das hört sich jetzt alles so einfach an, wie du sagst, weil es vorbei ist und ich wirklich damit abgeschlossen habe. Es triggert mich nichts. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, die meisten oder alle sind davon ausgegangen, dass ich das mental nicht gut überstehe, ganz egal, ob ich Kinder haben würde oder eben nicht, weil das war absolut traumatisch teilweise.
Ja, genau, lass uns da mal vielleicht ein bisschen einsteigen, Warda. Also zum einen gab es bei euch konkrete Diagnosen, warum es nicht geklappt hat?
Nee, nicht wirklich. Also wir sind eben gestartet und waren recht früh vorstellig bei den Ärzten. Und es wird wahrscheinlich so sein wie bei den meisten, dass man dann immer gesagt hat, ja, ein bisschen Geduld haben, einfach weitermachen. Ihr seid jung, gesund, obwohl man bis dahin gar nicht viel untersucht hat. Ne? Aber das ist ja so ein Standardsatz. Und dann hatten wir es schon vorangetrieben, uns aber immer sehr stark auf die Ärzte verlassen, die auch wirklich empathisch und im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagiert waren. Auch wenn man dann am Ende festgestellt hat, man hätte sehr viel mehr machen können. Aber wir haben Diagnostik betrieben, so dass der Standard, ne, Hormoncheck, Spermiogramm, Genetik, Immunologie hat man noch bei uns gemacht, die Blutgerinnung. Aber es gab nie irgendwie einen konkreten Verdacht, woran es liegen könnte.
Also, du bist schwanger geworden mehrmals und hast die Kinder verloren im frühen Stadium oder wann war das?
Ja, also das war die ersten 3 Schwangerschaften waren so zwischen der 8. und 10. Woche oder 11. Ja, nee, es war die 11. Genau, also eher früh, ne? Und die letzte Schwangerschaft, nach der dann auch wirklich alle gesagt haben, so, das ist vorbei, das wollte niemand mehr mitmachen, war dann in der 21. Woche. Also das war dann natürlich mit einer Entbindung verbunden und allem. Die Schwangerschaft verlief nicht gut, das war alles sehr kompliziert aber ich dachte, die 13. haben wir geschafft und jetzt wird das, ne? Mit all den Komplikationen, also ich hatte immer sehr starke Blutung und mir war bewusst, dass das Baby nicht lebensfähig war, aber ich dachte irgendwie, ich weiß, so richtig klar war es nicht. Ich dachte irgendwie, man könnte mir noch helfen. Aber dann, in der 20. Woche kam ich ins Krankenhaus, weil kein Fruchtwasser mehr da war. Und da hatte man mir schon gesagt, ich sollte einem Abbruch zustimmen, weil die Chancen eben sehr gering waren. Und das wollte ich natürlich nicht. Und habe das noch 1 Woche im Krankenhaus ausgehalten. Und dann habe ich die Wehen bekommen und ja, es ging dann so alles seinen Weg, aber ich hatte bis zum Schluss die Hoffnung, dass wir es schaffen.
Ja.
Auch wenn es für alle anderen klar war, dass das wenig Aussicht auf Erfolg hat.
Ja. Und das
Ja.
sind natürlich dann diese Erlebnisse, die wirklich hochtraumatisch sind, ne? Also diese
Ja, also
Ziele
das
bekommen.
war unser absoluter Tiefpunkt. Und es war so schwierig, weil dann war, ich muss so ein bisschen zusammenreißen.
Alles gut, es ist.
Es war so leer und still, also wirklich leer und still, weil wir völlig alleine waren. Es hat sich niemand gemeldet, weil niemand die passenden Worte dafür hatte. Und mein Mann ist völlig zusammengebrochen während der Geburt. Er musste dann auch raus. Meine Mutter war noch da, aber für sie, also es war keine gute Entscheidung, meine Mutter an meiner Seite zu haben, weil sie das, glaube ich, bis heute nicht verarbeitet hat. Also sie war mir eine Riesenhilfe und für mich war das dann nach der Entbindung auch irgendwie okay, weil es vorbei war, aber für sie nicht. Also für sie war es ganz, ganz schlimm und das ist etwas, was mich bis heute noch belastet, dass ich zugelassen habe, dass sie dabei war.
Ja, so haben halt Menschen unterschiedliche Resilienz, ja, Qualitäten, sage ich jetzt mal, oder Eigenschaften. Und deine Resilienz scheint sehr stabil ausgebaut zu sein, dass du das so für dich integrieren konntest, ne? Also so wirklich verarbeiten ist immer ein bisschen schwierig, weil du hast einfach auch mehrere Kinder verloren. Das ist schon echt.
Ja, genau. Also das ist auch so etwas, ne? Für mich sind das Kinder, die ich verloren habe. Und für alle anderen war ja nichts da. Also die konnten das schwer
Ja,
greifen.
ja.
Aber für uns, also für meinen Mann und mich, waren das Kinder, also wir haben sie ja dann auch gesehen und verabschiedet, ne? Auch die frühen Fehlgeburten. Das waren für uns unsere Kinder, ja.
Klar, definitiv. Also sehe ich genauso. Was mich da so ein bisschen irritiert ist, dass du diese häufigen Fehlgeburten hattest und man nichts gefunden hat. Also diagnostisch. Du sagst Immunologie, Genetik. Irgendwie
Ja,
alles
es ist ja eigentlich
unauffällig.
schon sehr viel, ne, was man gemacht hat. Und das war alles unauffällig. Man hat trotzdem präventiv noch therapiert. Ne? Das macht man ja ganz häufig. Kennt man ja, dass man dann irgendwie für die Immunologie doch noch was bekommt, weil es ja auch gar nicht so ja, so wirklich gut erforscht ist. Aber so im Nutzen-Risiko-Verhältnis setzt man das dann eben doch ein. Und das haben wir alles gemacht, auch in Bezug auf Blutgerinnung war es unauffällig, aber trotzdem hat man noch Blutverdünner mit reingenommen, um wirklich dafür zu sorgen, dass die Durchblutung gut ist und alles. Und was mir aber oder was mir immer aufgefallen ist, waren eben die Blutungen in den Schwangerschaften, die ich ja hatte. Und als ich dann später meine Befunde gesehen habe, einmal war das absoluter Nährstoffmangel. Ich habe alles komplett umgestellt. Bei meinem Mann war es eigentlich ganz gut. Meine Entzündungswerte waren immer hoch. Und die Ärzte hatten gesagt, ja, kann halt sein. Und ich dachte, da muss irgendwas sein. Also irgendwie scheint da was in der Gebärmutter zu sein. Das war so meine Theorie, die hier aber niemand wirklich unterstützt hat, bis auf eine Ärztin, bei der ich auch in Therapie war. Also sie ist Gynäkologin und Psychotherapeutin. Als ich dann unsere Befunde durchgegangen bin, hatte ich das mit ihr besprochen und sie meinte dann auch, nein, eigentlich hast du da recht, stell das doch mal vor. Und das hatte ich dann vorgestellt. Was ich wollte, war, dass man das die Gebärmutterschleimhaut noch mal untersucht. Ne? Und das hat hier niemand gemacht. Also das hatten die alle abgewunken und gesagt, das sei Blödsinn. Und also jetzt nicht in dem Wortlaut, aber
Ja.
es sei wahrscheinlich eher nicht relevant. Und ich habe dann einen Arzt kennengelernt, einen österreichischen, der in Valencia tätig ist. Und er meinte, das würde er in jedem Fall untersuchen, das würde in deinen Augen auch Sinn machen. Also haben wir es dann so mit ihm geplant. Die Kinderwunschklinik hier hat mich dann auch da weiter unterstützt. Und ich wurde dann vor der künstlichen Befruchtung antibiotisch behandelt. Und ja. Das hat dann funktioniert. Also wir haben natürlich noch ein bisschen was, wie gesagt, sehr viel anderes geändert, aber ich glaube, das war so der Hauptfaktor, weil sonst haben wir groß jetzt von der medizinischen Seite nichts anders gemacht. Zum Thema Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel haben wir sehr viel gemacht. Auch das spielt wahrscheinlich eine große Rolle, aber ja, das hat dann eben ganz gut funktioniert. Und so gut, dass ich ja dann doch auf natürlichem Weg schwanger geworden bin.
Ja.
Ja, aber deswegen sage ich auch immer, es ist so wichtig, dass die Diagnostik abgeschlossen ist, dass man wirklich alles betrachtet. Natürlich immer in Abwägung, ne? Aber das war sehr gut, dass wir es einfach so gemacht haben, wie wir es gemacht haben.
Ja, absolut, definitiv. Ja, ich finde es irgendwie auch gut, dass du es nochmal sagst, so dass man das auch gut abwägen muss mit der Diagnostik. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Klientin, die war eigentlich erst so 6 Monate in ihrem Kinderwunsch. Und das hat sie emotional sehr belastet, dieser Kontrollverlust, den sie da erlebt hat und sowas. Und war dann halt auch aus einem Aktionismus heraus sehr stark angetrieben, jegliche Diagnostiken zu machen. Wo man jetzt auch sagen muss, also das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne, nach 6 Monaten. Aber bei dir ist es ja was, oder bei vielen Frauen ist es ja was ganz anderes, wenn man jahrelang jetzt im Kinderwunsch ist oder einfach auch viele Fehlgeburten hatte oder auch einfach spürt. Und das höre ich bei dir ja schon auch immer zwischen den Zeilen raus. Das finde ich spannend. Du spürst ganz gut oder hast auch damals gut gespürt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier nicht im Gleichgewicht.
Ja, das war auch so und aber wenn man dann immer so abgewunken wird und du bist sowieso emotional so drin, dass du das gar nicht wirklich objektiv betrachten kannst, tja, also ich weiß auch nicht, wie es gewesen wäre, wenn die Kinderwunschklinik gesagt hätte, also wenn wir jetzt bei einer gewesen wären, die gesagt hätte, naja, wir versuchen es einfach weiter. Ich weiß nicht, wann ich an den Punkt gekommen wäre, zu sagen, okay, jetzt ist Schluss, ich schaue mir das selbst nochmal an. Ja, also wie gesagt, ich finde das total schwierig, weil man da einfach emotional so gefangen ist, dass man gar nicht so klar denken kann.
Ja. Ist es auch ein Grund, warum du für dich gesagt hast, okay, ich möchte für andere Paare da sein, um das für sie auch von außen nochmal ja zu evaluieren und denen zu sagen, hey, ihr müsst nicht einfach die ganze Zeit so weitermachen und ihr könnt, also was ich ja auch immer denke ist, natürlich geht es um Durchhaltevermögen, ne? Und jeder Transfer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem gesunden Baby kommt. Gleichzeitig immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten, ne? Das ist tricky einfach. Genau, also lass uns mal so ein bisschen dann auf da so rübergehen, wie du dann zu deiner Selbstständigkeit gefunden hast, weil du bist ja eben approbierte Apothekerin, du bist Kinderwunschberaterin und was ist deine Vision? Also für was gehst du los?
Ja, also erstmal, wie es angefangen hat, war ja, dass ich da eigentlich irgendwie reingekommen bin. Ne? Also das war überhaupt nicht meine Idee. Ich wollte das Thema abschließen und ich dachte auch, ich bin immer davon ausgegangen, wir sind ein Extrembeispiel und dass es anderen eben nicht so geht wie uns, weil ich in meinem Umfeld, da kannte ich dann mal jemanden oder ein paar, die einen ähnlichen Ge Weg gehen mussten, aber da hat es dann beim zweiten Versuch geklappt. Oder also das war jetzt nicht so, so extrem. Und wie gesagt, als ich dann die beiden, also die andere Schwangerschaft hatte und Mutter geworden bin und dann immer wieder gefragt wurde, dachte ich ja, also ich hatte damals eigentlich gedacht, wie soll ich denen denn helfen? Also das war jetzt ein Extrembeispiel und das wird bei anderen nicht so sein. Und ich habe dann aber eben nur solche Paare kennengelernt. Ne? Also bei mir sind eher Paare, die doch einen längeren Weg hinter sich haben. Und habe dann eben angefangen, bin das mal mit denen durchgegangen, also wieder mit den Sichten und allem und dann festgestellt, dass wir eigentlich noch echt gut aufgehoben waren. Also, dass man bei uns wirklich viel gemacht hat im Vergleich zu anderen, die vielleicht schon 8 Fehlgeburten haben. Ne? Auch das habe ich in der Begleitung. Und es war teilweise so einfach.
Verrückt.
Ja,
Ja.
und zu sehen, dass das erfolgreich ist, also dass die Paare dann einen Schwangerschaftstest schicken oder jetzt kriege ich Babybilder. Das macht natürlich was mit einem. Und darin gehe ich auf. Das ist, Das ist so mein fünftes Wunder neben den vier Kindern quasi ist, dass ich dazu kommen durfte und das miterleben darf.
Ja, und ich denke mir auch bei meiner Arbeit, rückblickend macht es einfach so viel Sinn, dass wir das alles so erfahren mussten, um jetzt diese Paare oder Frauen gut begleiten zu können. Und ich meine, wir wären ja gar nicht in unserer Selbstständigkeit, wenn wir das alles nicht so erlebt hätten. Und ich finde, es gibt dem Ganzen irgendwie so eine Sinnhaftigkeit, weil es ist
Ja, auf
ja,
jeden Fall.
war ja schon auch einfach, wie du auch beschreibst, also es kann traumatisch sein, sehr schmerzhaft, diese Erfahrung. Und es ist immer Teil von einem, ne?
Ja, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe damals gesucht wie eine Verrückte nach Gleichgesinnten.
Ja.
Also ich wollte unbedingt Menschen kennenlernen, die irgendwie das Gleiche durchmachen wie wir oder mit denen ich mich austauschen kann. Aber es war so schwer, also ich war auch jetzt nicht so auf Social Media aktiv, aber ich glaube, da gab es auch gar nicht so viel. Und ich habe mich so allein gefühlt und ich hätte mich so gefreut, wenn mich jemand an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, Mann, ich setze mich jetzt mit dir hin und ich biete dir den Raum. Also das hätte schon geholfen, wenn ich den Raum gehabt hätte, um mal darüber zu sprechen.
Ja, 100%. Und auch ich habe mich in meiner Kinderwunschzeit so sehr nach jemandem gesehnt, der mir einfach hilft, der mich
Ja,
da
genau.
unterstützt, der mit mir diesen Weg geht. Und da heraus kam mir dann eben auch die Idee, mich selbstständig zu machen. Ja, ich hatte wirklich eine richtige Sehnsucht nach jemandem, der einfach sagt, hey, ich bin da und wir gehen
Ja.
den Weg gemeinsam. Und ich weiß, dass du das schaffst. Und
Ja.
das hätte für mich so viel verändert in meiner
Ja,
Kinderwunschzeit.
es hätte auch so viel, also ich bin davon überzeugt, es hätte auch so viel leichter gemacht, auch in der Beziehung, ne? Also man muss sich da nichts vormachen. Das
Ja.
war sehr belastend.
Ja.
Man hatte irgendwie keine andere Möglichkeit, als sich dann mit dem Partner damit auseinanderzusetzen. Und der Partner möchte aber gerade einfach nur nichts mehr davon hören. Und es sind irgendwie so zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel, die man auf das Thema hat.
Ja, 100%. Uada, du hast ja so einen Vier-Ebenen-Ansatz, der ja weit über dieses Medizinische hinausgeht auch nochmal. Was übersehen die meisten Frauen aus deiner Perspektive, wenn sie auf ihrer Kinderwunschreise immer wieder gegen diese Wände laufen?
Genau, das ist immer unterschiedlich, also was sowieso absolut also nicht so wirklich passend ist oder wo die meisten Paare nicht so die Unterstützung bekommen, die sie benötigen aus meiner Sicht, ist das Thema Ernährung, Supplemente, ordentlich also eine angepasste Entgiftung, ne? Also mir ist es immer wichtig, das auf die Klienten anzupassen und nicht einfach irgendetwas zu machen. Was ich mir immer ganz gern anschaue, ist natürlich auch das große Blutbild. Das fehlt manchmal komplett. Da guckt niemand auf die Leber, niemand guckt auf die Lipide, niemand guckt auf Entzündungswerte oder sowas. Vitaminstatus sowieso nicht. Und das wird dann auch immer mal weggelassen, weil es dann wieder eine Eigenleistung ist, aber so wahnsinnig wichtig ist. Also ich finde es auch nicht richtig, blind zu supplementieren. Das ist ein ganz großes Thema, das ja findet irgendwie wenig Gehör. Viele erwarten auch, dass es dann von der Kinderwunschklinik kommt oder den Gynäkologen, aber das ist eigentlich nicht deren Gebiet, wenn sie nicht zufällig eine Weiterbildung oder so dazu gemacht haben, ne? Und die Erwartung, dass sie in der Hinsicht beraten werden, die ist da nicht so ganz passend. Also es wird ja dann oft gesagt, naja, mir wird nur gesagt, nimm Folsäure, ja, weil das Bekannteste ist, was man machen kann für den Kinderwunsch, aber es ist nicht ausreichend. Und dann gibt es noch das große Thema Diagnostik. Da ist es tatsächlich unterschiedlich. Es gibt wenige Kliniken in Deutschland, die tatsächlich viel machen, so wie in unserem Fall. Das war wirklich schon sehr viel. Das erlebe ich aber jetzt gar nicht mehr. Also wenn ich jetzt Paare habe, die wie gesagt eine lange Geschichte haben mit Einnistungsversagen oder Fehlgeburten, habituellen Aborten dann auch, Teilweise auch Paare, die denen gesagt wird, naja, es wird an der Eizelle liegen, macht eine Eizellspende. Da fehlt es an Diagnostik. Was immer fehlt, ist einmal das mikrobiologische Endometrium, dass das untersucht wird, oder Killerzellen, Plasmazellen wird auch nicht gemacht, weil es auch nicht in der Leitlinie steht. Also wir gehen gerne nach Leitlinien. Ne? Immunologie ist auch immer so ein Thema. Das sehe ich aber inzwischen schon häufiger als früher. Hormonelle Ungleichgewichte wird teilweise überhaupt nicht berücksichtigt. Also das ist auch etwas, was ich immer sehe und dann immer gerne nochmal mitgebe, weil also es ist ja nicht so, dass ich mit den Ärzten spreche, sondern ich gebe das den Paaren mit und sie gehen dann mit so einer Art Checkliste zum Arzt und besprechen das alles. Aber ich empfehle das immer in einem angemessenen Ton und sehr höflich zu platzieren,
Ich
damit die
wollte
Ärzte das
gerade
auch
sagen, da
mitmachen.
reagieren die Ärzte ja immer, also nicht immer, sorry, aber da reagieren viele Ärzte ja ganz offen und sind total froh, wenn die Frauen kommen und sagen, hier, ich weiß, wie wir es machen.
Aber es
Ja.
ist tatsächlich total unterschiedlich. Also es gibt echt Ärzte, die sagen, ist eine gute Idee, hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja.
Oder sie sagen, naja, ich halte einfach nichts davon, weil es steht nicht in der
Ja.
Leitlinie, aber wir machen es trotzdem, weil es, wenn man es abwägt, okay ist, ne? Und sie keine andere Idee haben.
Ja.
Und das andere Thema ist natürlich, wie kann man den Versuch noch anders aufstellen? Aber das ist auch immer etwas, was ich gerne noch mit anderen Reproduktionsmedizinern bespreche, um zu schauen, was haben die denn für Ideen oder wie würden sie das machen, weil es eher Reproduktionsmediziner aus dem Ausland sind. Und das gebe ich den Paaren immer gerne mit. Und es war bisher noch, bis auf einen Fall hatte ich noch nie so, dass das Ärzte komplett abgelehnt haben oder so. Die
Okay.
haben das eigentlich immer integriert, sodass am Ende wirklich ein guter Plan dabei entstanden ist. Und was ich den Paaren auch immer gerne mitgebe, ist mal so eine Seite überschaubar oder übersichtlich darzustellen, was wurde bisher gemacht. Weil das den Ärzten dann schon echt hilft, um zu sehen, okay, was hat gut funktioniert, was eher nicht, was muss ich berücksichtigen. Die müssen sich dann nicht mehr so die Zeit nehmen, um Befunde zu checken. Weil ich glaube, also ich saß letzten Monat mal mit Ärzten zusammen, mit einer Gynäkologin, einem Reproduktionsmediziner und einem Chefarzt einer Kinderwunschabteilung. Und die sagten auch, naja, wenn sie sich jetzt die Zeit nehmen würden und das alles zu sichten, dann könnten sie zumachen, weil
Ja.
das schaffen sie einfach nicht. Also der Faktor scheint wohl die Zeit zu sein.
Ja, definitiv. Also, dass das System einfach krank ist, das ist unumstritten. Das ist so. Also, ich will jetzt, also, das kam jetzt vielleicht so rüber, ich soll jetzt kein Ärzte-Bashing hier werden, ne, dass die irgendwie das nicht können oder sowas gar nicht. Nur die haben halt auch gelernt, sich an das System anzupassen, was eben bedeutet, ich habe wenig Zeit und ich kriege wenig Geld für das
Ja,
Ganze.
also
Ja.
die meisten meiner Klienten sind auch tatsächlich Ärzte. Also die sind natürlich aus einem anderen Fachbereich, aber sie wissen natürlich, wie es so läuft und bestätigen das auch teilweise, ne, dass sie, also, egal aus welchem Fachbereich sie jetzt kommen, ob Chirurgie, Kardiologie oder innere Medizin, die sagen, dass die sind da in der Klinik und müssen einen Patienten nach dem anderen abfertigen. Und es bleibt wenig Zeit für Befundsanalysen.
Ja.
Und das ist total schade.
Ja. Jetzt hatten wir, ich glaube, noch nicht alle vier Ebenen, ne? Wir hatten einmal diese Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, wir hatten Diagnostik und wir hatten, dass wir die Versuchsanpassung, hast du es, glaube ich, genannt?
Genau, und die Ernährung.
Ernährung, ja, genau. Was kann man bei der Ernährung so beachten? Was ist da so?
Ach, da kann man total viel machen, ne? Es kommt immer so auf die Befunde an, auf die Anamnese. Wenn man was oft vorkommt, Insulinresistenz, ne? Dass man in der Hinsicht anpasst. Wenn man immunologisch auffällig ist, dass man einen Ernährungsplan aufstellt, der eben wenig triggert, ne? Dass man die ganzen Faktoren, die das Immunsystem triggern könnte, stark minimiert oder reduziert. Und für die meisten ist das Problem, sie können sich natürlich darüber informieren und das alles selbst aufstellen, aber so wirklich zu wissen, was esse ich denn jetzt, was bereite ich mir vor oder wie kann ich das langfristig aufstellen, das ist ein Riesenproblem. Und wir machen das eigentlich immer so, und ich mache das ja nicht alleine, dass wir immer empfehlen, je nachdem, wie die Befunde sind, vor allem wenn wir sehen, die Leber ist etwas stärker belastet, das ist oft bei Männern der Fall, vor allem wenn das Spermiogramm auffällig ist, ist so das Erste, worauf ich schaue, Leber, Lipide und so. Und da fangen wir immer ganz gern mit einer Entgiftung an, wobei die Entgiftung auch wieder auf die Paare angepasst wird, ne? Je nachdem, was für ein Problem man hat und fangen dann erstmal mit einer Organentlastung an und bauen dann ganz gezielt auf. Also es gibt dann erstmal einen Entgiftungsplan. In der Zeit wird auch gar nichts eingenommen an Supplementen oder so. Es geht tatsächlich erstmal darum, zu reinigen, die Organe zu entlasten und dann werden sie ganz gezielt wieder aufgebaut mit einem passenden Ernährungsplan dazu. Ja, das heißt, die Paare haben dann einen Plan einmal mit Rezepten, damit sie auch wissen, was sie kochen können, was sie einkaufen können. Und ihre Supplementenliste, die für sie jetzt Sinn macht, ne? Ob es nun jemand ist mit PCO, Insulinresistenz oder erhöhten Entzündungswerten. Natürlich läuft das alles parallel zur Diagnostik, ne, zu dem medizinischen Teil, aber man versucht den Körper zu entlasten.
Was ich bei deinem Ansatz auch so schön finde, ist, dass du ja auch richtig aktiv die Männer mit einbeziehst.
Ja.
Weil das ist ja was, was in der Medizin so also gefühlt komplett hinten runterfällt. Also die Männer machen halt ihr Spermiogramm und es ist halt so, ja, okay, es ist ein bisschen eingeschränkt, aber das wird schon. And that's it. Das
Ja.
war's. Ja. Und das finde ich bei dir
Ja.
einfach so schön, dass du da auch die Männer. Weil die fühlen sich ja häufig auch hilflos, ne? Also, und die können ja was machen. Nur das wird einfach nicht aufgegriffen.
Nee, und die können so wahnsinnig viel machen. Also am Spermiogramm kann man ja auch die Veränderung so schön sehen. Ne? Das ist immer total toll und die freuen sich auch darüber, wenn sie dann sehen, Mensch, das hat jetzt was gebracht und ich konnte was dafür tun. Und ich hatte schon erlebt, dass teilweise das Spermiogramm so schlecht war, dass man eine These geplant hat. Also wir haben die These vorbereitet und es sollte eine ICSI geplant werden. Das heißt, ich habe sie in der Hinsicht mit begleitet. Und die wurden dann doch auf natürlichem Weg schwanger, weil man anscheinend doch noch daran arbeiten konnte. Und das ist für die natürlich total toll und die können das gemeinsam machen. Wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, dass Frau und Mann da total unterschiedlich mit umgehen, aber beide haben das große Interesse, sich gegenseitig zu unterstützen und etwas dafür zu tun.
Ja, definitiv, absolut. Vor allem was das Spermiogramm angeht, was ja für Männer nochmal eine andere psychologische Bedeutung hat, als jetzt zum Beispiel die Eizellqualität für Frauen, weil Männer sehr häufig ihre Männlichkeit über die Spermienqualität definieren. Also wenn ein Mann gesagt bekommt, naja, wir haben leider in ihrem Ejakulat leider keine Spermien gefunden, dann ist das für viele Männer sehr,
Ja.
wow, was bin ich eigentlich für ein Mann, dass ich keine Kinder zeugen kann, ne? Das ist so in denen, einfach
Ja.
so in denen drin. Ja. Also sehr gut, dass du
Ja.
da was gefunden hast, damit die das selbstwirksam
Ich finde es auch
anpacken
toll, dass sie
können.
das zusammen machen. Ne? Also ich finde das immer sehr, total toll, wenn dann schon beide beim Kennenlerngespräch dabei sind. Und also man merkt dann immer, die Männer sind schon sehr, sehr viel passiver als die Frauen, aber es ist vollkommen okay.
Ja, aber sie sind da. Und
Genau.
sie signalisieren, hey, ich will das auch. Und wir sitzen gemeinsam in einem Boot und wir machen das. Und jeder
Ja.
halt auf seine Art und Weise. Und da sind Männer und Frauen einfach unterschiedlich. Ja, das zeigt sich halt
Ja.
sehr klar im Kinderwunsch, finde ich immer, wie
Ja, das
unterschiedlich.
ist total krass, ne?
Ja.
Und ich glaube, jedes Paar, also das dachte ich damals auch, denkt, nur man selbst ist so in der Konstellation, aber es ist wirklich überall gleich.
Ja, total. Uada, du schaust dir ja die Befunde relativ genau an. Also du schaust sie sehr genau an eigentlich. Und du findest dabei auch ab und zu Dinge, die zwar vielleicht diagnostiziert wurden, aber halt nicht behandelt. Wie kann das sein? Und was bedeutet das für Frauen, die einfach auch schon länger in Behandlung sind?
Ich glaube, also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was sich die Ärzte jetzt wirklich dabei denken. Ich glaube, für sie hat das dann wenig Relevanz, ne? Auch wenn ich da, ja das Thema dann immer mitgebe, zum Beispiel Insulinresistenz ist oft ein Thema. Ein viel zu hoher Prolaktinspiegel ist auch oft ein Thema. Und das wird dann immer erst abgetan, nach dem Motto, naja, das macht jetzt wahrscheinlich nichts. Und im zweiten Moment sagen sie dann aber doch, na gut, aber wir behandeln oder wir beobachten es und behandeln es, wenn notwendig. Und vieles, also die Insulinresistenz kann man auch teilweise, ne, durch angepasste Ernährung und so hinbekommen, je nachdem, wo man sich befindet und wie die anderen Parameter sind. Vielleicht wird das nicht als relevant. Ich kann es dir nicht sagen, ne? Aber es ist tatsächlich so, wenn man dann wieder nachhakt und das anspricht, dann wird ja was gemacht. Also ich habe bisher wirklich noch nie erlebt, dass ein paar Dinge angemerkt hat, mitgenommen hat, die auffällig waren und auch relevant sein könnten und dass die Ärzte dann absolut abgelehnt haben. Das Einzige, was so oft ein Thema ist, ist wie gesagt die Immunologie, dass da bestimmte Kliniken sagen, ne, das ist nicht wissenschaftlich erwiesen, das machen wir nicht oder wir haben hier die Kapazität dafür nicht. Und dann binden sie die woanders an. Was wird in der Regel, und das ist das Gute und das Einfache, es wird dann doch gemacht.
Ja. Was, also ein Punkt, den haben wir vorhin auch schon indirekt angesprochen und den höre ich auch immer häufiger von meinen Klientinnen, ist dieses, meine Klientinnen schreiben mir oder hinterlassen mir manchmal morgens eine Sprachnachricht, sagen, ich habe jetzt gleich einen Termin bei der Ärztin. Und sie wollen zum Beispiel eine sanfte IVF mal vorschlagen. Und die sind richtig nervös. Die haben richtig Angst, sich dahinzusetzen und quasi das anzubringen. Und es ist ja irgendwie so ein Macht, es ist ja irgendwie so ein Machtdelta da anscheinend, ja. Wo ich auch immer sage, hey, die Ärzte sind eigentlich einfach auch ein Dienstleister. Ja, also, deswegen, im Bestfall sitzt man ja mit seinem Arzt und seiner Ärztin in einem Boot und ist ein Team und macht eine Co-Kreation so und auf Augenhöhe. Aber also erlebst du das auch so bei den Paaren, bei den Frauen, die du begleitest, dass auch wirklich da teilweise so ein viel zu großer Respekt da ist, die eigenen Bedürfnisse, Pläne etc. anzubringen?
Ja, das ist auch immer eine Frage. So, kann ich das denn machen, ne? Kann ich da hingehen und das vorschlagen? Und ich muss sagen, dass die Frage kommt zwar immer, aber sie erleben dann selbst, wenn sie das anbringen, dann geht man doch darauf ein. Also es ist echt selten, dass sich da jemand hinstellt. Es gibt einen Arzt, der Meinung ist, er entscheidet und die Klienten, die Patienten haben da nicht mitzureden. Das ist natürlich, also da muss man ganz klar schauen, ob das der passende Arzt für einen ist, ohne jetzt seine Erfahrung und Qualifikation oder so abzusprechen. Aber das wäre zum Beispiel für mich nicht der passende Arzt, weil ich bin der Meinung, dass es ging da um unser Leben, um unsere Zukunft und natürlich möchte ich mitsprechen. Und wenn man mir erklärt, warum es keinen Sinn macht oder welches Argument man hat oder welche Gedanken man selbst als Arzt hat, dann ist das doch auch okay, aber dann ist man im Austausch, ne? Aber wenn ich dann da sitze und jemand sagt mir, ja, ich entscheide das jetzt und ich habe aber noch so viele Fragen, dann wäre das für mich einfach nicht richtig. Und das muss man dann selbst entscheiden. Wie gesagt, das ist ein ganz toller Arzt, also von der Qualifikation und Erfahrung her. Trotzdem wäre es für mich jetzt nicht richtig.
Ja, genau, das ist auch nochmal ein ganz guter Punkt. Es gibt ja nicht, es gibt nur die richtigen Ärzte und die falschen Ärzte, sondern es gibt ja Ärzte, die passen super zu bestimmten Frauen oder Paaren und das darf man individuell für sich entscheiden. Also mir geht es da wie dir. Also ich brauche auch Ärzte, Ärztinnen, die auf Augenhöhe sind, mit denen ich sprechen kann, die mich ernst nehmen, wo ich mich gesehen fühle und nicht denke, ich bin jetzt hier einfach nur eine Nummer und der macht hier alles so nach oder sie nach Standard und so.
Ja, vor allem muss ich das verstehen. Was für mich immer ganz wichtig war, ist immer zu wissen, warum wir was entschieden haben. Und wenn ich keine Antwort auf dieses Warum gehabt hätte. Ne? Ich meine, wären wir jetzt dem Rat der Ärzte damals gefolgt und hätten die Eizellspende gemacht, die für mich gar keinen Sinn gemacht hat, denn wir waren genetisch unauffällig, die Embryonen waren immer unauffällig. Das war so, naja, wir wissen nicht weiter, die Eizellen sind schuld. Das höre ich ja auch ganz oft. Und die Frauen sind dann doch noch schwanger geworden und ist alles gut gegangen, aber ich finde das so schlimm, ne? Ich brauche eine Antwort darauf. Warum wäre das jetzt ein guter Weg? Ich hätte es verstanden, wenn es von den Befunden und allem her anders gewesen wäre. Aber das hat meine Frage nicht beantwortet. Und deswegen war es für mich wichtig, noch weiter zu schauen. Und ich habe, wie gesagt, glücklicherweise dann doch noch den Arzt gefunden, der auf dieses Warum noch eingehen konnte.
Und das Bigger Picture halt auch gesehen hat, ne?
Ja, genau.
Also, was mich auch zur nächsten Frage so ein bisschen gedanklich führt, warum reichen so Einzelmaßnahmen, also Akupunktur, Ernährungsumstellung oder Supplementierung, allein oft nicht aus?
Naja, das ist immer unterschiedlich, ne? Es gibt tatsächlich Paare, bei denen hat das ausgereicht.
Okay,
Also ich hatte auch ein paar, sie hatte zwei Fehlgeburten und sie kam kurz vor dem nächsten Transfer zu mir. Und von der Diagnostik war alles gut. Wir haben etwas nachgezogen, weil es nicht vollständig war, aber es war unauffällig. Und haben sie dann einfach nochmal aufgebaut, noch ein bisschen mehr für die Gebärmutterschleimhaut. Also sie haben uns natürlich auf die Gebärmutter und die Gebärmutterschleimhaut konzentriert und da noch ganz viel gemacht. Und es hat dann funktioniert. Wobei ich am Ende nie sagen kann, woran es jetzt am Ende lag. Ne? Also wir haben noch ganz stark an der Flora gearbeitet, an den Nährstoffen, aber auch an der Durchblutung. Und dazu trägt ja auch die Akupunktur bei. Bei manchen reicht das. Also man muss sich tatsächlich immer die Fälle anschauen und gucken, was wurde bisher gemacht, was ist noch offen, was könnte helfen, was hilft prinzipiell und was könnte dieser Person helfen. Es geht auch nicht um das Paar, sondern wirklich dieser Person.
Ja.
Aber da finde ich so Maßnahmen wie Akupunktur oder Osteopathie ganz toll.
Absolut. Ja. Also es geht immer, also für mich auch, das einfach ganzheitlich zu betrachten und nicht immer nur einen Aspekt. Also nicht nur den rein medizinischen, also westliche Medizin, sondern wie du sagst, den Menschen, als komplexes Wesen zu betrachten und zu schauen, was hilft der Person. Und das, genau, Osteopathie, Akupunktur, das können auch tatsächlich Medikamente sein, ne? Oder ich sage jetzt mal so diese Hardcore-Hormone oder sowas. Das kann aber auch vielleicht, weiß nicht, eine psychologische Begleitung sein oder sowas, ne? Also, dass man einfach schaut, wie greifen diese Zahnräder ineinander, damit das funktioniert, damit der Weg frei ist.
Ja, auch das ist total, also es ist ja auch immer so ein Thema, ne? Ob die Psyche Ursache sein kann.
Ja.
Und das ist ja absoluter Stress, ne, den man da hat.
Yes.
Und natürlich trägt es dazu bei, wenn man einfach ein bisschen runter. Also ich bin tatsächlich noch, bevor ich die Kinder bekommen habe, an einen Punkt gekommen, an dem ich einfach meinen Frieden gefunden habe, meinen inneren Frieden und viel ruhiger geworden bin. Und wahrscheinlich hat das auch dazu beigetragen.
Ja, es ist immer so ein Puzzle, gell? Also es sind so verschiedene Teile, die Summe der guten Teile, könnte man sagen. Und rückblickend kann man gar nicht genau sagen, es war nur das eine, sondern es sind immer mehrere Komponenten, die dann auf einmal es möglich machen, dass man empfängt und schwanger bleibt und ein gesundes Kind auf die Welt bringt. Oder halt zwei, je nachdem. Oder noch mehr. I don't know.
wie auch immer.
Ja, genau. Wada, was wünschst du dir, dass Frauen am Anfang ihres Kinderwunschweges wissen würden, bevor sie vielleicht einfach Jahre verlieren?
Dass sie wissen, welche Optionen sie haben. Dass sie wissen, welche Optionen sie persönlich haben und welche es grundsätzlich gibt. Und einfach viel besser aufgeklärt sind. Also ich befinde es jetzt schon viel besser, aber als damals. Aber es reicht irgendwie noch nicht.
Ja, gehe ich zu 100% mit.
Ja.
Ja, also.
Und Ja, dass man sich einfach gegenseitig stärkt. Also ich finde es auch jetzt, ne, ich habe den Kinderwunsch hinter mir und alles, aber ich finde es so toll, so Menschen wie dich kennenzulernen. Also das verbindet auch irgendwie und das ist auch so was ganz Besonderes. Und im Kinderwunsch hätte ich mir das noch viel mehr gewünscht.
Ja, richtig schön. Ich danke dir, Uada, für das tolle Gespräch, für dein Wissen. Du bist, ich highlight das wirklich überall in jeder
Ach,
Story, die ich mache. Du
Dankeschön.
bist so eine tolle Frau. Und ja, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für dein Sein und dass du so viele Paare dabei unterstützt, schwanger zu werden und zu bleiben. Danke dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich kann die netten Worte nur zurückgeben, ne? Also wie gesagt, ich finde es so toll, dass wir uns auch kennenlernen dürfen
Ja,
und ja.
so schön. Du Liebe, ich hoffe, du konntest dir ganz viel daraus mitnehmen. Du findest weitere Infos zu Uarda in den Shownotes. Ihr Instagram-Account, ihre Website findest du dort. Schau dich da gerne mal um. Und ja, wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir, zu meinem Webinar zu kommen, also am 26. Mai 2026, je nachdem, wann du die Folge hörst. Gibt es wieder ein Webinar, ein kostenloses, sei da gerne mit dabei. Du findest auch den Link zur kostenlosen Anmeldung zu dem Webinar in den Shownotes. Es geht darum, dass ich dir zeige, was dich bisher vielleicht zurückgehalten hat, schwanger zu werden. Und ich zeige dir meine 4 Fertility Secrets, wie du wieder in diesen Empfängnismodus kommst. Und ja, du findest in den Shownotes auch weitere Infos zu mir, meine Website, mein Instagram, meine E-Mail-Adresse, falls du mir ein Feedback geben möchtest, Fragen einschicken möchtest. Genau. Also alle Infos in den Shownotes, auch zu meinem Journal, wenn du damit arbeiten möchtest. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören. Danke, dass du bisher zugehört hast und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.